Gestern, Samstag, 20. Juli, welch ein Tag. In Amerika schwärmte man in Erinnerungen an das erste Betreten des Mondes vor genau 50 Jahren, 1969. Vielleicht ist jemand von Ihnen damals auch vorm Fernseher gesessen und hat das beobachtet. Und in Berlin, im Bendlerbau, gab es eine bewegende Gedenkfeier. Genau dort, wo vor 75 Jahren, 1944, einige Mitwisser und Mittäter des gescheiterten Attentates auf Hitler in der Nacht vom 20. auf 21. Juli erschossen wurden. Da gab es nichts zum Jubeln, nur die Hoffnung, aus der Geschichte von gestern heute zu lernen. Geschichte von gestern. Da fragen sich viele Menschen im Blick, oder hier bei uns in Europa, im Blick auf die Bibel. Sind das nicht alles Geschichten von gestern? Ja, man sollte ein paar Lehren daraus beherzigen, auch Gedenktage feiern. Mehr nicht? Es ist das Wunder der Heiligen Schrift, ihre Einmaligkeit, obwohl geschehen und festgehalten in ganz anderen Zeiten, ist es heute, das Reden des lebendigen Gottes an uns. Der Schweizer Theologe Professor Adolf Schlatter, er starb 1938, der zuletzt in Tübingen lehrte, sagte einmal: Aus jenen alten Erlebnissen werden unsere eigenen Erlebnisse. Eben haben wir das Lied gesungen: Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Brotgeschichten gibt es im Alten und im Neuen Testament. Wir lesen heute die wohl bekannteste aus dem Neuen Testament. Hängt auch. Petrus kommt auch drin vor. Aber er kommt ja in allen Geschichten des Evangelien mit vor. Eine Begebenheit, das ist erstaunlich, die alle vier Evangelisten erzählen. Jeder mit seiner ganz persönlichen Nuance. Ich lese heute den Text aus dem Evangelium nach Lukas. Lukas 9, von Vers 10 ab. Lukas 9, von Vers 10 ab. Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan haben. Ist das, aber jetzt gehe ich mal gleich dahin. Da kommen wir dann, oder sehen wir auf der Landkarte, wo sich diese Geschichte abspielt. Also die Apostel kamen, die Jünger, zu Jesus. Und er nahm sie zu sich und er zog mit ihnen allein in die Stadt zurück, da ist Bethsaida. Übrigens war das die Heimatstadt von Petrus und Andreas, von Philippus. Und aus dem späteren Text merken wir, dass sie wohl in einem Gebiet sind, was zu Bethsaida gehört, aber nicht direkt in der Stadt. Und jetzt geht es in Vers 11 weiter, Lukas 9, Vers 11. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen: Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen und sollen für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Ein großartiges Erlebnis. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Alles ließ sich so prima an. Zum ersten Mal waren die Jünger selbstständig unterwegs. Sie hatten gepredigt, geheilt, böse Geister ausgetrieben. Jeden Tag hatten sie gespürt, was Jesus sagt, das geht einfach, das stimmt. Begeistert trafen sie wieder bei Jesus zusammen. Ihr Stimmen überschlugen sich, jeder wollte seinen Bericht geben. Ein großartiges Erlebnis, dieser Einsatz. So sollte es bitteschön bleiben. Es gibt Stunden, da möchten wir am liebsten die Uhr anhalten und unseren Lebenslauf stoppen. So wie jetzt soll's bleiben. Vermutlich können sich manche von uns an solche Situationen erinnern. Aber solche Höhepunkte können wir nicht durchhalten. Und leider lassen sich auch Glücksgefühle nicht konservieren. Jesus tat seinen Jüngern einen wichtigen Dienst, indem er sie ernüchterte. Er schürte die begeisterte Stimmung nicht an, aber er nahm sie zu sich. Wichtig in allem Dienst für Jesus ist das bei ihm sein. Nach dem Betrieb die Stille, nach dem Erfolg auch die Besinnung. Auch das Gute, auch der Erfolg will verarbeitet sein. Denn folgt nicht oft nach Tagen des Segens die Stunde der Bewährung? Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard, 1855 in Kopenhagen gestorben, hat davon gewusst. Er sagte, die Stunde nach der heiligen Stunde ist immer die kritische Stunde. Und weil das so ist, zieht sich Jesus in die Stille zurück und nimmt seine Jünger mit sich. Wir haben es gelesen, sie bleiben nicht lange allein. Kaum hat sich herumgesprochen, wo die stecken, rennt ihnen das Volk nach, viele Kilometer stundenlang. Aber ist das nicht auch ein großartiges Erlebnis? Menschen wollen zu Jesus. Na, ich habe eben gehört, wie Schwester Wiebkes von Villingen erzählt hat. Was wäre das, wenn die alle gekommen sind, weil sie was von Jesus hören wollten? Und nicht nur alte Freunde wiedersehen. Also hier wollen Menschen zu Jesus, wollen ihn natürlich hören, schleppen auch ihre Kranken mit. Wir sind ja alle zahlenanfällig. Wie viel waren denn beim Jugendtreffen? Beim Christustag dort am Fronleichnam? Bei den Bibelarbeiten? Bei dem angeboten Zeltevangelisation in einem Ort? Mann, was würden wir darum geben, wenn Männer, stellen Sie sich mal vor, 5000 Männer, Frauen natürlich auch, Kinder, angerannt kämen. Warum? Um auf Gott zu hören. Jetzt halten uns die Zeitungen die Statistiken vor, wie viel nicht mehr zu den beiden Volkskirchen, evangelisch-katholisch, gehören, wie viele abgehauen sind und nicht herbeigerannt. Allerdings, wenn ich damals bei der Jesus-Truppe gewesen wäre, vermutlich hätte ich tief durchgeatmet und gedacht, können die einen denn nie in Ruhe lassen? Gönnen die einem nicht ein bisschen Erholung? Ein wenig Zweisamkeit, nein, Zwölfsamkeit mit Jesus? Ganz anders der Herr. Er sagt nicht, los, nichts wie weg hier. Hey, Petrus, Andreas, Philippus, ihr kennt euch doch aus, ihr seid ja zu Hause. Wo finden wir ganz schnell ein Versteck? Sondern Matthäus und Markus haben das in ihrem Bericht festgehalten. Als Jesus die große Menge sah, da jammerte sie ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Welch ein großartiges Erlebnis! Alle hörten einer langen Predigt zu. Wir sind's ja nicht gewohnt, aber ich konnte ja mal so ein bisschen bei der lutherischen Kirche in Sibirien sein. Und wenn wir dann zu einem Gottesdienst fuhren, erinnerte mich immer wieder mein Übersetzer. Gell, Schwester Heidi, Sie wissen, also eine Stunde müssen Sie bestimmt reden. Das war dort, man hatte ja sonst nichts. Und wenn man schon mal zusammenkam, wollte man auch davon etwas haben. Ja, also hier war das wohl auch so zur Zeit Jesu. Sie wollten hören. Die Worte von Jesus waren wie sättigendes Brot für ihren Lebenshunger. Sie vergaßen irgendwie die Zeit und auch die knurrenden Mägen. Doch der Einbruch der Nacht stand bevor. Die Jünger wurden unruhig. Es musste doch irgendetwas geschehen. Und sie gaben Jesus einen guten Rat. Jesus, schick die Leute in die umliegenden Dörfer. Dort gibt es ein Nachtquartier. Und eine ordentliche Suppe fällt vielleicht auch noch ab. Das leuchtete ein. Die Jünger waren praktische Typen. Auch sie hatten ein Herz für die Menschen. Doch Jesus winkte ab und funkte dazwischen. Wegschicken? Nein. Gebt ihr ihnen zu essen? Wie bitte? Wir? Ein unmöglicher Auftrag. Eine Blitzinventur ergab 5 Brote und 2 Fische. Bei einem der Kinder. Peinlich, das überhaupt vor Jesus zu erwähnen. Die Lage war klar. Wir? Das ist unmöglich. Das ist kurios. Das reicht weder für einen hohlen Zahn noch als Magenöffner für irgendeine Vorspeise. Es ist des Guten wirklich zu wenig. Jesus, das ist doch eine Zumutung, ein unmöglicher Auftrag. Lassen Sie es uns einmal im übertragenen Sinn deuten. Wer sind wir denn? Da kommen Kinder, Teenies, Jugendliche, Familien, Bibelkursler zu uns. Sie erwarten vielleicht Wegweisendes, vielleicht Hilfe in vielen Lebensproblemen, ein Wort von Gott, mit dem man wirklich leben kann, eine wegweisende Schneise, wo man wieder aufatmen kann. Schon von Kindern können so viele Nöte auf uns zukommen. Wie soll man denen gewachsen sein? Haben wir Kraft und die Weisheit dafür? Fühlen wir uns oft nicht so erbärmlich wie Jünger angesichts von einer Masse von Menschen mit 2 Brot, zwei Fischen, fünf Broten. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist schlichtweg unmöglich. Das führt zu unserer Bankrotterklärung. Wir packen's nicht. Es reicht nicht aus, was wir zu bieten haben, für die Sehnsucht nach Geborgenheit und Trost, nach Vergebung, nach durchgreifender Hilfe. Wie viel Leid, wie viel unlösbare Probleme. Da kommen wir uns doch so vor, wie eben begabt, nur mit lumpigen fünf Broten und zwei erbärmlichen Fischen. Was soll denn das ausrichten, was wir zu geben haben? Rundherum ein unmöglicher Auftrag. Aber die Geschichte geht ja weiter. Ein dankbarer Jesus. Jesus blieb völlig ruhig. Er wusste, dass seine Jünger es nicht bringen. Aber darauf kam es auch gar nicht an. Er übernahm die Regie. Er ordnete in aller Ruhe das Notwendige an. Zunächst mussten die Leute in Gruppen eingeteilt werden. Dafür waren die Jünger zuständig. Das konnten sie. Und wir auch. Den Mangel sortieren, das Elend auflisten, Diagnosen stellen, Diagramme zeichnen, Hochrechnungen machen, Defizite bilanzieren. Da sind wir schon eher in unserem Element. Da sind wir gut. Aber das ist noch kein Schritt zur Veränderung. Und nach dem Sortieren haben die Jünger vielleicht erst richtig gesehen, wie groß das Heer der Hungrigen war und wie fünf Brote und zwei Fische ein Nichts sind. Doch dann geschah es. Jesus nahm die Minispeise. Er sah auf zum Himmel. Er dankte Gott dafür. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Etwa so, dass Jesus sagt, lasst dem Kind sein Vesper, jetzt kommt Manna für alle direkt vom Himmel, von meinem Vater. So wie damals in der Wüste. Nein, Jesus knüpft an den vorhandenen Gaben an und er dankt dafür. Für dieses seltsame Nichts von fünf Broten und zwei Fischen. Ich habe mich aber auch gefragt, warum denn überhaupt dieses ganze Theater? Ein nicht eingenommenes Mittagessen samt versäumten Abendessen lässt doch noch keinen Menschen verhungern. Die wären ohne Vesper und ohne Abendessen schon nicht umgekommen. Jesus hat doch schon dem Teufel vorgehalten, als der ihm vorschlug, sich endlich in der Wüste etwas zu essen zu gönnen und aus den Steinen Brot zu machen. Es steht geschrieben, sagte Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Aber das lesen wir eben auch in der Schrift. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Oder der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Oder die Worte aus dem vertrauten Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du schenkst mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Psalm 36, wie köstlich ist deine Güte, Gott. Es werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Es ist die liebende Barmherzigkeit von Jesus, die immer den ganzen Menschen meint, nach Leib, Seele und Geist. Und das möchte ich gerne von ihm lernen, auch wenn es Mühe macht, wenn es über das Normale herausgeht. Nein, nein, hier braucht man gar nicht eingreifen. Läuft schon. So schnell kommt man nicht um. Am Donnerstag dieser Woche, dieser vergangenen Woche, lief ich in Stuttgart an einem Trottoirverkäufer vorbei. Für alle, die das nicht kennen, eine kurze Erklärung. Das habe ich aus der Zeitung. Zweck von Trottoir e.V. ist es, die Lebenssituation von sozial benachteiligten, langzeitarbeitslosen und obdachlosen Menschen positiv zu verändern. Die Straßenzeitung gibt armen Menschen eine Stimme. Durch den Zeitungsverkauf verdienen sie Geld und stärken ihr Selbstwertgefühl. Also, weil ich das wusste, kannte, übrigens, die haben auch ein Jubiläumsjahr, 25 Jahre, und damals habe ich das mitgekriegt in Stuttgart, wie das startete. Ich kaufe also eine Trottoir-Zeitung, weil ich weiß, der Verkäufer bekommt davon die Hälfte, sie kostet 2,60 Euro, er bekommt 1,30 Euro für jede verkaufte Zeitung. Gelesen habe ich sie zwar noch nicht, aber vielleicht mal noch nicht. Ja, und statt 2,60 gebe ich ihm 3 Euro, die mir gerade so geschickt aus dem Portemonnaie entgegenkommen. Strahlend bedankt sich der ältere Verkäufer. Er ist ganz gerührt und ich bin ganz zufrieden mit mir. Und dann längst bin ich an meinem Ziel, da fällt das mir aufs Gewissen. So ein bisschen schräg hinter dem Trottoirverkäufer war doch so ein Verkaufsstand mit Butterbrezeln, belegten Broten und was es da so alles gibt. Warum hast du ihm zu seiner Zeitung nicht noch etwas zu essen angeboten? Etwas, was er sich hätte selbst aussuchen können? Verpasste Gelegenheit. Das hat mir echt zu schaffen gemacht. Jesus waren die Bedürfnisse der Menschen nicht egal. Er schenkte mit Brot und Fisch auch ein Zeichen seiner göttlichen Vollmacht und eine Glaubenshilfe. Gehen wir nochmals zur Geschichte und erkennen eine neue Blickrichtung. Wohin schaut Jesus? Er sah auf zum Himmel. Naja, der Blick auf die Fastenmahlzeit wäre ja auch nicht gerade hilfreich gewesen. Und doch, er rechnet mit seinem Vater im Himmel. Es ist eine Tatsache, dass wir von dem bestimmt werden, worauf wir schauen. Blicken wir auf unsere Sorgen, Probleme, Nöte, Krankheiten, werden sie unsere Stirnfalten immer tiefer eingraben. Blicken wir zum Himmel, dann lernen wir von Gott her, die Dinge anzusehen. Jesus macht uns das vor. Er nahm das Problem in die Hände und blickte zum Himmel. Diese Blickrichtung sorgt dafür, dass er nicht bei diesem Nichts, bei diesem Mangel stehen blieb. So können wir das auch lernen, unsere Verlegenheiten mit den göttlichen Möglichkeiten zu verknüpfen. Dr. Gerd Meyer schrieb in seiner Johannesauslegung: Das Kleinste in der Hand des Herrn wird gewaltiger als das Größte, das nur in Menschenhand liegt und am Ende ohne Gott nichts ausrichtet. Dass wir selbst armselig dran sind und an unseren Mängeln leiden, ist kein Grund zum Aufgeben. Vor Jahren habe ich mir einen kurzen Artikel von Pfarrer Konrad Eisler zu unserer Geschichte aus der Idee ausgeschnitten. Da kamen früher da mal immer so die kleine Kanzel zu diesen Sachen und ich lese da ein paar Sätze draus. Das war kein zauberhaftes Hokuspokus, auch kein märchenhaftes Tischlein deck dich, sondern eine neue Mengenlehre. Schon die alte Mengenlehre ist schwer genug. Als mich meine Buben wegen Schnittmengen und Teilmengen fragten, vermengte sich alles immer im Kopf. Und ich musste dem Dichterpfarrer Friedrich Hiller recht geben, wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, dann sind wir im Gedränge. Aber die himmlische Mengenlehre ist noch viel schwieriger, weil es nicht nach Adam Riese, sondern Jesus Christus geht. Friedrich Hiller hat es in seinem Lied dann so erklärt: Wie dieses mag geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Gottes Hände. Soweit Konrad Eisler. Schließen wir noch ab. Eine bleibende Erfahrung. Jesus schob die 5 Brote und 2 Fische nicht geringschätzig beiseite. Bleibt mir doch fort mit eurem Broten und eurem Hering. Darauf bin ich ja zum Glück nicht angewiesen. Schieben wir manchmal Menschen, Helfer, auch alt gewordene Mitarbeiter weg in dem Denken, das Wenige, was die da einbringen, das ist nichts. Mache ich lieber alles selber, kann ich schon, kann ich auch besser. Jesus handelt so nicht. Er knüpft an dem Wenigen an, dankte sogar dafür und dann wurde kräftig ausgeteilt. Übrigens, es wurde ausgeteilt an alle. Es wurde gar nicht gefragt, ob das jeder wert wäre, ob der auch richtig glaubt und was der sonst noch so auf dem Kerbholz hat. Jeder konnte die Güte des lebendigen Gottes tatsächlich schmecken. Am Ende wurden alle satt, 12 Körbe mit Brocken wurden weggeschleppt. Für jeden Jünger einen. Ich weiß es nicht, wer die 12 Körbe voll gegessen hat. Menschen hatten bekommen, was sie nötig hatten. Sogar mehr als genug. Und ich denke, die Jünger waren sicherlich überwältigt, auch von der Schöpfermacht von Jesus. Er spricht und es geschieht. Und es geschieht so, dass er seine Jünger und das, was sie haben, mit einbezieht. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Eine bleibende Erfahrung, das Maß aller Dinge, ist nicht mehr, was wir um uns sehen, was wir persönlich fühlen, was wir persönlich sind und was wir haben, an Gaben oder auch Nichtgaben. Jesus macht was draus. Und Jesus dankt dafür, auch für unser Unvollkommenes. Da habe ich mich erinnert an den Christustag, also von Leichnamstag. Da war ich auf der Langensteinbacher Höhe und da hat unser Landesbischof in Ruhe, Dr. Meyer, auch eine Bibelauslegung gehabt. Und er erzählte beispielhaft, wie er ein Gespräch mit seinem Nachbarn in Tübingen hatte. Und danach fühlte er sich richtig schlecht. Hätte er nicht deutlicher von Jesus reden müssen? War er nicht in manchem Oberflächlichen stecken geblieben? Und so weiter. Er konnte das nur als Last und Schuld bei Jesus im Gebet abgeben. 3 Tage später, am Sonntag, hielt er den Gottesdienst im Pfrondorf. Und wen sah er da plötzlich als Zuhörer? Seinen Nachbarn aus Tübingen. Er konnte Jesus nur danken, dass Jesus dieses ängstlich unvollkommene Gespräch nicht beiseite geschoben hatte, sondern nun dieser Mann doch etwas von Jesus hören konnte und sogar durch ihn. Wie sagt es Adolf Schlatter, aus jenen alten Erlebnissen werden unsere eigenen Erlebnisse. Das macht uns ruhig und getrost. Das wird aber auch allem Übermut und zugleich aller Selbsterniedrigung. Nun nehme ich Sie zum Schluss noch mit zu einem Mystiker. Johannes Tauler, ein Mönch, aus dem Mittelalter, 1361 in Straßburg gestorben, der hat es einmal ganz drastisch in der damaligen Sprache ausgedrückt. Das Pferd macht den Mist im Stall. Und obgleich der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich hat, so zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Mühe auf das Feld. Und darauf wachsen der edle schöne Weizen und der edle süße Wein, die niemals so wachsen würden, wäre der Mist nicht da. Nun, dein Mist, das sind deine eigenen Mängel. Die trage mit Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Gottes in rechter Gelassenheit deiner selbst. Was wir haben, und sei es noch so gering, legen wir in die Hände von Jesus. Ich denke, das gilt auch für alle Mitarbeiter in besonderer Weise, die herausgefordert sind bei Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen. Jesus nimmt es an. Er segnet es. Er gibt es uns zurück. Und wir dürfen austeilen. Und er gibt und gibt immer wieder neu. Und wir geben es nur weiter. So werden Menschen auch heute noch satt, finden Heil und leben in Jesus. Und ich bete gerne mit einem Liedvers von Christian Fürchte Gott Gellert. O Gott, lass deine Güte und Liebe uns immer da vor Augen sein. Sie stärk in uns die guten Triebe, unser ganzes Leben dir zu weihen. Sie tröste uns zur Zeit der Schmerzen. Sie leite uns zur Zeit des Glücks. Und sie besieg in unserem Herzen die Furcht des letzten Augenblicks. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.